Gottesdienst vom 8.01.2017. Diesmal mit Herr Pfarrer Schunk.
Wir beginnen und feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geist.
Wenn ich so in die Runde hineinsehe, da sehe ich, ihr seid mit Erwartungen gekommen. Das ist eine sehr gute Haltung. Und unser Vater im Himmel freut sich. Wir müssen wissen, unser Vater im Himmel freut sich an seine Kinder, wenn wir mit Erwartungen kommen, wenn wir alles, auch schon gar alles von ihm erwarten. Wir freuen uns auch, dass wir Herrn Pfarrer Schunk in unserer Mitte begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Schunk. Wir freuen uns über Ihren Dienst in unserer Mitte und wir schätzen Ihren Dienst in unserer Mitte. Also halten Sie uns die Treue.
Okay. So, was ich kann.
Das Bibelwort für Epiphanias lautet: Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Weil Dunkel uns auch hält. Sein Licht hat uns getroffen. Hoch über alle Welt steht nun der Himmel offen. Gelobt sei Jesu Christus. Von Jochen schleppen. Wir singen das erste Lied, wie schön leuchtet der Morgenstern.
Lasst uns beten. Vater im Himmel, in dir sind wir geborgen. Vieles um uns herum ist pure Finsternis und lässt uns erschaudern. Doch du, Herr Jesus, hast die Dunkelheit besiegt. Und auch in uns durfte es durch dich Licht werden. Dafür sind wir dir sehr dankbar. Hilf uns bitte, dass unser Vertrauen zu dir sich immer fester gründen möge. Wir danken dir dafür, für deine Hilfe. Ja, gelobt seist du, Jesu Christ. Amen.
Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Zunächst herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Licht und Wärme haben ja etwas miteinander zu tun. Ich erinnere mich daran, ich war vorgestern zum Gottesdienst in Trunkelsberg und die Gastgeber dort haben vergessen, die Heizung einzuschalten. Auch waren nur die Hälfte waren Mitwirkende, Pfarrer, Organist, Mesner und Lektorin. Die andere Hälfte, 4 Personen, waren Gottesdienstbesucherinnen. Und, von daher war ich gespannt, wie das heute hier sein wird. Und meine Frau hat heute früh gesagt, geh auf Nummer sicher, und hat mir die Notausrüstung hingelegt, Dinge, die ich sonst nur anziehe, wenn ich in die Allianz Arena im Herbst oder im Winter gehe. Ich habe darauf verzichtet, weil ich weiß, dass es zum einen hier eine sehr warmherzige Gemeinde ist und ich auch in Buxheim, wie auch in Buxach, noch nie gefroren habe. Ich war hier noch nie in diesem Raum, deswegen bitte ich Sie um ein Zeichen, wenn ich zu leise spreche, dass Sie mir einfach hinten irgendwie signalisieren, ich soll lauter reden, dann hoffe ich, kommen wir ganz gut zurecht. Anlass dafür, dass es heute 2 Ansprachen geben wird, ist der, eine Bekannte hat mich gefragt, feiern die Evangelischen auch Heilig Dreikönig? Die war evangelisch. Der vorgestrige Tag hat den Namen in unserem liturgischen Kalender gehabt, Epiphanias. Aber eigentlich jeder redet von Heilig Dreikönig. Und das ist so geläufig, dass sogar eine ehemals große politische Partei ihr Dreikönigstreffen abhält. Von den heiligen Dreikönigen haben wir auch gehört. Sie kommen in der Weihnachtsgeschichte zur Krippe, um dem Jesuskind ihre Geschenke zu bringen. Dabei wissen wir aus der Bibel, und wir werden nachher auch den entsprechenden Text hören, wissen wir aus der Bibel nur eines ganz sicher: Heilig waren sie nicht. Sie kamen aus dem Ausland und waren Heiden. Und auch 3 müssen es nicht gewesen sein. Sie werden nur in der Mehrzahl genannt, und aufgrund der Gastgeschenke Gold, Weihrauch und Myrrhe hat man wohl die Zahl 3 abgeleitet. Und Könige waren es auch nicht. Der Text spricht von Weisen, Sterndeutern, in manchen Übersetzungen auch von Magiern. Und über sie berichtet die Bibel nur beim Evangelisten Matthäus. Nicht erfunden, sondern biblisch belegt sind die Gastgeschenke der Sterndeuter, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Diese Geschenke werden auch in außerbiblischen Quellen genannt und gelten als Weihegeschenke beispielsweise an den Sonnengott. Hier beziehen sie sich auf Jesus Christus. Und die Kirche hat es dann später symbolisch gedeutet. Gold für den König, Weihrauch für Gott und Myrrhe entweder für das Begräbnis oder den Erlöser. Und auch die Namen der Könige haben eine alte Tradition. Kaspar kommt aus dem Persischen und heißt Schatzmeister. Melchior ist hebräisch, König des Lichts. Und Balthasar kommt aus dem Babylonischen. Der Herr möge das Leben des Königs beschützen. Und die Anfangsbuchstaben der Könige bedeuten für uns Christus Mansionem Benedictat, also Christus segne dieses Haus. Das sind die Buchstaben, die in diesen Tagen an die Haustür geschrieben werden. Der liturgische Kalender kennt das Dreikönigsfest jedoch nicht, außer in Köln. Denn dort sind nach der Legende die heiligen drei Könige beerdigt. Das Wort Epiphanias kommt aus dem Griechischen und bezeichnet Erscheinung oder Offenbarwerden. Epiphanias heißt seit langem schon das zweite Weihnachtsfest. Und die Ostkirchen feiern heute ja auch Weihnachten. Und in den USA gibt es den Begriff Kleinweihnachten. Und auch in Schweden wird das mancherorts so begangen. Am 25. Dezember feiert man die Menschwerdung Jesu, am 6. Januar dann seine Göttlichkeit. Und deshalb ist wohl auch auf diesen Tag zu seinem Gedächtnis die Geschichte der heiligen drei Könige gelegt worden. Gelehrte Heiden, die als erste vor Jesus mit Geschenken niederknien, mit Geschenken, die einem König, einem Messias zustehen. Singen wir zusammen das Lied 39, die Strophen 1, 3 und 7.
Jetzt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 2, beginnt mit diesen drei Königen oder Magier, wie auch immer. Und dann hören wir natürlich auch, dass Jesus bereits als Säugling mit seinen Eltern ab musste nach Ägypten. Aber auch die wunderbare Führung durch den Vater im Heiligen Geist. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König. In dieser Zeit kamen einige Sternforscher aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hierher gekommen, um ihn anzubeten. König Herodes war bestürzt. Und nicht nur er, sondern alle Einwohner Jerusalems. Er rief die führenden Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie: Wo soll dieser neue König geboren werden? Sie antworteten ihm: Im Buch des Propheten Micha heißt es: Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Land Judäa. Denn aus dir kommt der Mann, der mein Volk Israel führen wird. Da rief Herodes die Sternforscher heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie mit diesem Befehl nach Bethlehem: Sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch gingen die Sternforscher nach Bethlehem und das Unglaubliche geschah. Der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Da kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und beteten es an. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. In der folgenden Nacht erschien dem Josef im Traum ein Engel Gottes, der ihn aufforderte: Steh schnell auf und fliehe mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleibt so lange dort, bis ich euch zurückrufe, denn Herodes will das Kind umbringen. Da zog Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kind nach Ägypten. Dort blieben sie bis zum Tode des Herodes. So erfüllte sich das Wort des Propheten, durch das Gott gesagt hatte: Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass auch du uns führst und leitest und dir das ein Herzensanliegen ist. Wir möchten das, bereite uns immer weiter vor. Wir danken dir dafür. Lasst uns hier drauf bekennen mit unserem Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir singen das nächste Lied.
Liebe Gemeinde, wir Kirchenleute gelten als Experten für Gott und die Welt. Wobei das Letztere ich schon etwas leiser sagen möchte, weil es genug Leute gibt, die das mehr oder weniger deutlich bestreiten. Da soll die Kirche sich doch bitte nicht einmischen in die Wirtschaft, in die Politik, halt in die Welt. Und allenfalls sind wir gefragt, wenn es um ganz grundsätzliche Fragen des persönlichen Lebens geht. Ehe und Familie, Leben und Tod. Und auch Menschen, die keine ganz feste Beziehung zur Gemeinde haben, gehen doch zur Hochzeit gerne in die Kirche, lassen ihre Kinder taufen, schicken sie in den Religions- und Konfirmationsunterricht, bestellen im Sterbefall die Pfarrerin oder den Pfarrer. Ja, Gott und die Welt, die ganz persönliche, die private Welt. Jetzt lese ich Ihnen heute einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium vor. Ganz am Anfang im ersten Kapitel ist von Johannes dem Täufer die Rede. Und damals kamen ja viele Leute zu diesem seltsamen Prediger an den Jordan. Sahen sie auch in ihm einen Experten für Gott und die Welt? Was sollen wir tun, haben sie ihn gefragt. Und was Johannes antwortet, das klingt allerdings ganz grundsätzlich. Grundsätze über Gott. So heißt das im ersten Kapitel bei Johannes. Auf ihn, also auf Jesus, wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Ich fange mal ganz hinten an. Niemand hat Gott je gesehen. Ein ziemlich radikaler Satz. Nein, nicht nur, was die Welt anlangt, sind wir Kirchenleute keine Experten. Von Gott wissen wir auch nichts. Oder? Keiner hat Gott je gesehen. Wir auch nicht. Natürlich nicht. Die Natur können wir sehen. Und alles, was wir aus der Natur gemacht haben. Und darüber hinaus können wir Gegenstände sehen und können uns in das Allerkleinste hineinbegeben in der Forschung. Wir können Atome und ihre Bestandteile ausmachen. Eine wunderbar geheimnisvolle Welt. Aber Gott? Wir können uns auch in die ganz große Welt hineinbegeben. Und ein ganz kleines Stück haben wir bisher in der Raumfahrt schon erreicht. Es war der Russe Gagarin, der gesagt hat, dass er Gott nicht gesehen habe bei seinem Flug um die Erde. Und auch Atheisten sind diesem alten, antiken Weltbild verhaftet. Gott ganz oben, überirdisch, der Mensch in der Mitte und unter der Erde Tod und Teufel, sozusagen unterirdisch. Natürlich hat Gagarin Gott nicht sehen können. Er hätte in der Bibel lesen können, niemand hat Gott je gesehen. So schreibt es Johannes in eine Welt hinein, die eigentlich ganz anderer Meinung gewesen war. Alles Mögliche wurde damals als göttlich bezeichnet. Steinerne Statuen oder Berge oder auch lebendige Menschen. Der Kaiser in Rom nannte sich Dominus et Deus, also Herr und Gott, ein selbsternannter Gott. Und Christen haben diesem Glauben damals widersprochen. Sie haben den Kaiser nicht als Gott angesehen. Und manche von ihnen haben das mit ihrem Leben bezahlt. Sie haben sich konsequent an diesen Satz gehalten. Niemand hat Gott je gesehen. Freilich bleibt da die Frage und sie drängt auf Beantwortung, diese Frage nach Gott. Wer oder was, wo oder wie ist denn Gott? In irgendeiner Form fragt, denke ich wohl, jeder Mensch danach, was über ihn selbst hinausweist. Wir ahnen, dass es da außer uns oder über uns oder vielleicht auch in uns etwas geben muss. Das Göttliche, das Transzendente, das Überirdische, das, was mich unbedingt angeht, das große Ganze. Und ganz sicher gibt es viele Versuche, diese Frage in Worte zu fassen. Dabei kommt, fällt mir auf, das Wort Gott in unserer Zeit immer seltener vor. Goethe fragt in seinem Faust danach, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist sie doch, diese Frage nach Gott. Zurück zu Johannes dem Täufer. Der wird auch gefragt und er antwortet, nein, nicht irgendwo außerhalb der Welt sei Gott zu finden, nicht neben der Welt. Gott ist in der Welt. Und er nennt den Namen Jesus. Er, Jesus hat in uns verkündet, Jesus ist der Experte für Gott und für die Welt. Und nicht nur das, sagt Johannes, er ist Gott. Er ist selber Gott. Jesus, ein Mensch wie wir, das Kind armer Leute, ein Gotteskind, die Weihnachtsgeschichte ist uns ja noch im Ohr. Und wenn ihr Gott sehen wollt, schaut auf diesen Jesus. Und dann hört auf Jesus. Ich weiß nicht, ob wir ermessen können, was das bedeutet. Die Christen in den ersten Jahrhunderten haben sich da unendlich viele Gedanken gemacht. Gott, ein Mensch? Ein Mensch, Gott? Gott in der Krippe? Ja, Gott am Kreuz? Und dann hat ja dieser Jesus auch noch gesagt, dass wir ihn entdecken sollen in seinen geringsten Brüdern und Schwestern. Hungrige, frierende, Fremde. Ja, Fremde und Heimatlose auch, dass Jesus uns in ihnen begegnet, dass Gott uns begegnet, wenn einer uns über den Weg läuft, einer von denen, die bei uns fremd sind, aus Syrien, aus dem Irak, aus Afrika, das sind Jesusgeschwister, Gotteskinder. Wir müssen uns nicht wundern, wenn auch in unseren Tagen das Nachdenken, das Nachsinnen unter Christen nicht aufhört. Im Menschen Jesus von Nazareth Gott entdecken, Gott erfahren, Gott erleben. Und das wird immer wieder Thema von Predigten, von Diskussionen, ja auch von unterschiedlichen Meinungen sein. Und auflösen können wir den Widerspruch sicher nicht. Da ist der eine Satz, niemand hat Gott je gesehen. Und da ist der andere Satz, Gott begegnet uns in Jesus und in seinen geringsten Geschwistern. Jesus ist Gottes Sohn, Jesus ist Gott. Und nicht weniger nachdenkenswert ist auch der andere Satz, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das sind die beiden Begriffe Gesetz und Evangelium. Auch ein stark diskutiertes Thema. Mose und Jesus. Altes Testament, Neues Testament. Jesus hat einmal gesagt, dass er nicht den kleinsten Buchstaben vom Gesetz wegstreichen will. Er hat seine hebräische Bibel auch nicht als alt bezeichnet. Mit Jesus bin ich geneigt zu sagen, schon das Gesetz ist Evangelium, ist gute Nachricht. Ein paar Beispiele. Du musst nicht ununterbrochen arbeiten. Es gibt den siebten Tag, den Sabbat, den Sonntag. Gott schenkt dir Zeit der Ruhe. Das ist doch eine gute Nachricht. Du musst dir nicht fremdes Eigentum unter den Nagel reißen. Gott schenkt dir so viel, dass es zum Leben reicht. Das ist doch eine gute Nachricht. Du musst dich nicht verstecken hinter Ausreden und Lügen. Gott schenkt dir Mut zur Wahrheit. Und wenn du diesen Mut nicht immer hast, dann schenkt dir Gott Barmherzigkeit und Vergebung. Wenn das nun mal keine gute Nachricht ist. Altes Testament und Neues Testament, ich würde sagen Gottes Testament im Ganzen. Und darauf hat Jesus allergrößten Wert gelegt. Er hat die gute Nachricht als Gottes Testament gelebt. Und es gibt kaum eine Jesus-Geschichte, die davon nicht erzählt. Barmherzigkeit und Vergebung. Oder um mit Johannes zu sprechen, Gnade und Wahrheit. Das sind überaus gewichtige Worte. Wörter, deren Bedeutung wir nie ganz ausschöpfen können. Wahrheit, dass ich weiß, wer ich bin, woran ich mit dir bin und woran du mit mir bist. Ein offenes Gesicht, offenherzig sein, den Blick ins Herz nicht versperren oder wie wir heute sagen, authentisch sein, nicht so tun, als ob. Heucheln ist oft eine sehr häufige Form von Lüge. Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Aber ist das nicht auch gefährlich? Sich offen zu zeigen, auch mit aller Unvollkommenheit und Ratlosigkeit? Ist es nicht gefährlich, seine Ohnmacht zu zeigen? Das ist es, ja. Und Jesus hat es auch so erlebt. Und Jesus' Freunde haben es so erlebt, dass es Nachteile bringt, dass es gefährlich werden kann mit der Wahrheit. Da liegen im Kalender Weihnachten und Karfreitag nicht weit voneinander entfernt. Nur Ostern auch. Und der Weg ins Leben führt über die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Können wir das glauben? Der dritte Satz, zu dem ich noch ein paar Worte verlieren möchte. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Mir fällt es ein wenig schwer, diesen Satz so nachzusprechen. Schon mit der Wahrheit ist es ja nicht so ganz einfach. Und jede und jeder von uns wird es schon erlebt haben. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Ich spüre in diesen Worten ja eine Art Begeisterung, Überschwänglichkeit. Fülle, Vollkommenheit ist da gemeint. Alles ist gut, nichts fehlt mehr. Ich überlege, was die Leute heute sagen, wenn sie Fülle meinen, wenn sie Vollkommenheit erleben. Meine Generation früher hat gesagt, das fetzt, wenn uns etwas so richtig gut gefallen hat. Und wenn wir begeistert waren. Manche Jugendliche heute meinen vielleicht das Gleiche, wenn sie sagen, das ist voll cool. Oder noch ein anderes Wort, das ich hier nicht aussprechen möchte. Oder noch anderes. Gut, vielleicht sagen sie es ein bisschen zu oft. Aber können wir sagen, Jesus, der fetzt? Oder Jesus, der ist voll cool? Ich glaube, das fehlt uns. Das fehlt den meisten von uns, so eine richtige Jesus-Begeisterung. Dass wir ihm gerne und fröhlich folgen würden. Vielleicht verlangt er zu viel von uns. Sich keine Sorgen machen. Die andere Backe hinhalten. 7 mal 70 mal verzeihen. An Bedürftigen nicht achtlos vorübergehen. Die Feinde lieben. Kommt da Jesus-Begeisterung auf? Erfahren wir bei Jesus eine Fülle von Möglichkeiten? Gnade um Gnade. eine Fülle von Möglichkeiten, Schritte, die ins Leben führen. Möglichkeiten? Oder sind das für uns eher Zumutungen? Nicht so richtig politikfähig. Ach ja, Jesus zu Ehren singen wir ja gerne Halleluja oder einen unserer alten Choräle. Und manchmal kommt bei manchen von uns ein wenig Begeisterung auf, wenn sie Englisch singen und dazu in die Hände klatschen, Spirituals und so. Aber wann spüren wir etwas von der Fülle, die uns in Jesus begegnet? Die Alten haben gesagt, bete und arbeite. Bonhoeffer sagte, beten und tun des Gerechten. Es geht also um die rechte Balance zwischen Lobliedern und Lebenswandel. Beides gehört zu der Fülle, aus der wir schöpfen können. Oder um noch einmal mit Johannes dem Täufer zu sprechen, aus seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Lassen Sie uns darüber weiter nachdenken. Denn der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Gefühle und Gedanken. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ganz sicher, wie es hier bei Ihnen gehandhabt wird. Deswegen denke ich, probieren wir es einfach miteinander, wie wir so uns auf das Wesentliche besinnen, nämlich auf die Nähe Gottes in Jesus Christus. In Wahrheit ist es würdig und recht, dich zu loben, Gott, und deinen Namen zu preisen. Du bist als Mensch unter uns getreten und hast unser Leben geteilt. Immer wieder neu vergibst du uns unsere Schuld und schenkst uns neue Hoffnung. Auch jetzt bist du unter uns durch deinen Heiligen Geist. Wir feiern dieses Geheimnis des Glaubens in dem einen Chor der Lebenden und der Vollendeten, singen wir das Lob deiner Herrlichkeit.
Thank you.
Wir erinnern uns an das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern nach den Worten des Apostels Paulus. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testaments, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Lassen Sie uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und der Friede Gottes komme über uns und bleibe bei uns jetzt und alle Zeit als ein Geschenk, nicht nur zum Behalten, sondern auch zum Weitergeben. Und deshalb lade ich Sie ein, wenn Sie möchten, dass Sie Ihren Nachbarn, Ihrer Nachbarin die Hand reichen und ein Wort des Friedens zusprechen. Und so trete dazu, es ist alles vorbereitet. Schmeckt und seht, wie freundlich unser Gott ist. Wenn Sie mit dem Kelch nicht direkt in Berührung kommen möchten, dürfen Sie gerne auch die Hostie in der Hand behalten und dann in den Kelch nachher eintauchen.
da ist etwas drauf.
So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Geht hin in seinem Frieden. Thank you.
das oder sollten wir was draufschauen?
Schauen wir mal.
Herr Jesus Christus, wir waren gestern an deinem Tisch und durften Gemeinschaft erfahren, mit dir und untereinander. Du hast uns gestärkt mit deinen Gaben. Wir danken dir, dass wir im Licht deiner Liebe leben dürfen, heute und an allen Tagen des neuen Jahres. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir singen das Lied 66, Jesus ist gekommen.
Thank you.
der Gemeinde mitzuteilen. Die Einlagen der vergangenen Woche betrugen insgesamt 258,50 €. Der Herr segne die Gegner und die Verwendung der Gaben. Die Kollekte des heutigen Sonntags ist für das evangelische, für die evangelische Stiftung Hospiz bestimmt. Mit dieser Kollekte unterstützen Sie den Wunsch der evangelischen Stiftung Hospiz, die beste medizinische Behandlung mit achtsamer Pflege und seelsorgerlicher Begleitung am Lebensende zu vereinen. Herzlichen Dank für den Beitrag zu einem würdevollen Leben bis zum letzten Abend. Die Missionsgabe im Januar ist bestimmt für Bettina und Martin Biche in Uganda. Dann ab heute Abend beginnt die Allianz-Gebetswoche, und zwar um 18 Uhr in der Landeskirchlichen Gemeinschaft beginnt sie. Wir von der Buxacher Gemeinde sind Hausherren am Dienstag, am kommenden Dienstag, den 10.01. Da beginnt es erst um 20 Uhr vom Montag bis Freitag um 20 Uhr, heute um 18 Uhr und am Samstag und Sonntag wieder um 18 Uhr. Hier sind dann einige Informationen ausgelegt bezüglich der Gebetswoche. Bedienen Sie sich. Dann gehen wir zum nächsten Sonntag über, zum 15.01. Da ist um 10 Uhr Gottesdienst in Buxach. Da beginnt die Predigtreihe zur Reformation mit Pfarrer Schieneis und anschließenden Kirchkaffee. Also bringt die Kaffeezunge mit. Dann habe ich erfahren, dass wir ein Geburtstagskind unter uns haben. Könnte das sein? Heißt diese Dame nicht zufällig Mario Thomas?
Wir wünschen dir viel Segen auf allen deinen Wegen und so viel Glück und Kraft, denn ich bin Sonnenstrahlen aus.
Alle Kirchenchor, wo sie gekommen sind, ist noch was aus unserer Reihe mit weiterzugeben, der erscheine oder stehe auf oder erschweige. Der Vereinige Gott segne diese Gemeinde und alle ihre Lieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Ich schweige noch nicht, sondern lade Sie ein zum gemeinsamen Gebet. Guter Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht, inmitten der Dunkelheit unserer Tage. Höre unsere Bitten. Wir blicken auf die Menschen, die enttäuscht und verzagt sind. Schenke ihnen neue Hoffnung. Wir bitten dich für alle Menschen, die in den dunklen Wintertagen unter Depressionen leiden, dass sie Hilfe finden. Wir bitten dich für alle Menschen, die sich einsam und verlassen fühlen, lass sie Gemeinschaft erfahren. Wir bitten dich für alle Menschen, die der Last des Lebens nicht gewachsen sind, gib ihnen Kraft und Mut. Wir bitten dich für alle Menschen, die ohne gute Hoffnung in das neue Jahr gegangen sind. Zeige ihnen neue Wege. Wir bitten dich für alle Menschen, die in ihrem Innersten ratlos und unruhig sind. Schenke ihnen Gelassenheit. Wir bitten dich für alle Menschen, die nicht an dich glauben können. Offenbare dich ihnen als der lebendige und menschenfreundliche Gott. Guter Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht, inmitten der Dunkelheit unserer Tage. Wir danken dir für deine Treue. Amen.
Amen.
Und so wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gute neue Woche. Herzlichen Dank allen, die in diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Bitten wir Gott um seinen Segen. Gott segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Amen.
Ja, das reicht. Ja, das reicht. Das ist ein Problem.